SWR 2 Forum.
Mehr Bürger als Monarch, wohin mit Schwabens letztem König? Ein Denkmal sorgt für Streit mal wieder. In Stuttgart geht es um Wilhelm II., den letzten württembergischen König. Eine Statue zeigt ihn als freundlichen Herrn im Anzug, begleitet von seinen beiden Hunden. Aber in Stuttgart wird nicht nur über einen neuen Standort für Schwabens letzten König debattiert, es geht um grundsätzliche Fragen der Monarchie. Taugt ausgerechnet ein König als Erinnerungsfigur für die liberale Tradition Württembergs? Wie demokratisch kann ein Obrigkeitsstaat überhaupt sein? Und welchen Einfluss hatte der sogenannte Bürgerkönig auf die politische Kultur im Kaiserreich? Mein Name ist Silke Arning und das sind heute meine Gäste im SWR2-Forum. Dr. Torben Giese, er ist Direktor des Stadtpalais Museum für Stuttgart. Professor Dr. Ulrich Lappenküper, Geschäftsführer und Vorstand der Otto von Bismarck Stiftung in Friedrichsruh sowie Professor für Neue und Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr Hamburg. Und Professor Dr. Wolfram Püther, er ist der Leiter der Abteilung für Neuere Geschichte der Universität Stuttgart und Direktor der Forschungsstelle Ludwigsburg. Herr Giese, ich darf mal mit Ihnen anfangen. Die neue Ausstellung, die morgen im Stadtpalais zu sehen sein wird, ist Höhepunkt, aber nicht das Ende eines längeren Diskurses um das Denkmal Wilhelms II. Worum geht es denn im Kern bei dieser Debatte?
Ich glaube, Ausgangspunkt und Kern ist natürlich zum Schluss die simple Frage, wo soll das Denkmal an Wilhelm II. Denn tatsächlich stehen? Hintergrund ist folgender. Nach den Umbaumaßnahmen und den Neubaumaßnahmen des Wilhelmspalais haben wir als Team, als junges Museumsteam entschieden, dass das Denkmal nicht vor dem Stadtpalais stehen soll, wo es tatsächlich seit 1991, 92 stand, sondern dass wir es im Garten aufstellen. Grund dafür war, dass wir gesagt haben, aus dem ehemaligen königlichen Palast, dem Wilhelmspalais, soll ein modernes, junges, offenes Museum für die ganze Gesellschaft werden. Und für uns, auch weiterhin, ist Wilhelm II. Nur bedingt eine Integrationsfigur, die für alle Stuttgarterinnen und Stuttgarter taugt, sondern eher eine Figur, die natürlich betont, dass es ein Palast ist. Deswegen haben wir ihn damals in den Garten gestellt. Da steht er auch ganz hervorragend oder stand ganz hervorragend aus unserer Sicht. Aber die Menschen, die das Bürgerdenkmal gestiftet haben und vor dem Palais platzieren konnten, die waren von der Idee nicht so begeistert. Und eigentlich kann man sagen, seitdem führen wir einen Diskurs ganz offen als Stadtpalais darüber, wo gehört er denn eigentlich hin und welche Fragen müssen wir dabei eigentlich besprechen. Eine Menge von denen haben Sie vorher angesprochen, Frau Arning. Und die Ausstellung ist jetzt der größte Höhepunkt dieses Diskurses, mal wirklich zu fragen, ja, wie viel Bürger ist denn in diesem Wilhelm II., wie viel König, wie liberal, wie demokratisch? All diese Fragen kann man natürlich jetzt selber in der Ausstellung beantworten.
Herr Lappenküper, als Vorstand der Bismarck-Stiftung kennen Sie ja solche Denkmalsauseinandersetzungen um die große Bismarck-Statue zum Beispiel im Hamburger Hafen, die für viele Millionen von Bund und Stadt saniert wurde. Da kreist schon seit vielen Jahren ein Streit. Was steht denn eigentlich hinter solchen Denkmaldebatten?
Vielleicht darf ich ganz vorsichtig und leise widersprechen, denn der Streit kreist nicht seit vielen Jahren, sondern der Kreis um das Hamburger Bismarck-Denkmal ist ja vor allem durch die Black Lives Matter-Bewegung initiiert oder zumindest forciert worden. Die Entscheidung des Bundes und des Hamburger Senats über die Sanierung ist letztlich mehr oder minder von der Öffentlichkeit gutiert worden, akzeptiert worden und erst nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd im Frühjahr, Sommer des letzten Jahres ist dann diese BLM-Bewegung auch nach Europa, dann auch nach Hamburg gewissermaßen übergeschwappt, hat hier zu einer heftigen Auseinandersetzung vor allen Dingen von Aktivisten und Aktivistinnen über das Bismarck-Denkmal geführt, das ja anders als in Württemberg von dem Denkmal, von dem wir gerade gehört haben, Bismarck wird nicht in Zivil und nicht mit Hunden gezeigt, das könnte auch so sein, aber hier wird er ja als Roland stilisiert, der nach Westen zeigt und gewissermaßen so die Wacht an der Elbe figuriert. Einer Auseinandersetzung hat sich entwickelt, die leider Gottes nicht frei von Gewaltausbrüchen war und ist. Diese Denkmaldebatte zeigt in meinen Augen, dass zumindest kleine Teile der Zivilgesellschaft aus, wie ich finde, vorwiegend moralischen Argumenten glauben, die von ihnen ja durchaus zu Recht kritisierte koloniale Amnesie gewissermaßen durch die Beseitigung dieses Denkmals mehr oder minder heilen zu können. Denn das ist zumindest bei einigen, bei einer lautstarken minoritären Gruppe, das zentrale Ziel, die Beseitigung des Denkmals. Ich finde es daher ausgesprochen begrüßenswert, dass der Hamburger Kultursenator Carsten Broster einen Diskussionsprozess initiiert hat, der verschiedene gesellschaftliche Gruppen an einen Tisch bringt, um über die Zukunft dieses Bismarck-Denkmals zu sprechen. Was zurzeit klar ist, der Sanierungsprozess ist abgeschlossen. Was nicht klar ist, wie wir in der Zukunft mit diesem Denkmal umgehen sollen, wie es auch gestalterisch eingehegt werden soll oder kann. Was es, wie ich finde, braucht, ist eine historisch-kritische Auseinandersetzung, die vor allem zweierlei leisten sollte. Erstens eine transparente Debatte über den Umgang mit diesem Denkmal und darüber hinaus mit der Erinnerung an die deutsche Kulturgeschichte und die Rolle, die Bismarck dabei gespielt hat. Und es braucht eine demokratische Entscheidung. Nicht der lautstarke Ruf, so möchte ich es vielleicht etwas zugespitzt formulieren, minoritärer Gruppen nach Auslöschung von Denkmalen, nach Verbannung der Kolonialgeschichte in Schulbücher, all das hat es in der Diskussion ja leider Gottes gegeben, darf diese Debatte bestimmen, sondern ein breiter öffentlicher Diskurs.
Ein Diskurs, den ja auch Torben Giese als Direktor der Stadtpalais angestoßen hat, um eben diese Person Wilhelms II. Zu klären, wofür steht er eigentlich, welche Haltung bringt er mit. Herr Püter, die Erinnerung an den württembergischen König Wilhelm II. Ist ja eher ein wenig blass, würde ich mal so behaupten wollen. Die meisten denken bei Wilhelm II. An seinen Namensvetter in Berlin, an den Kaiser eben, der das Deutsche Reich regiert. Wie schauen Sie als Historiker auf diese Denkmaldebatte um den württembergischen König?
Ich sehe das als Chance, einen historischen Entwicklungsprozess in Gang zu bringen und auch die Forschung zu befruchten. Das Stadtpalais ist Avantgarde, auch in dieser Hinsicht, weil dieser zivilgesellschaftliche Diskurs, der in Stuttgart ja ganz vorbildlich verläuft, in ganz zivilisierten Umgangsformen dazu führen kann, dass auch die Forschung über die Rolle der Monarchie in der deutschen Geschichte angestoßen wird. Denn hier ist noch viel zu tun. Es gibt bis heute keine moderne, gerade sich kulturgeschichtlichen Fragen öffnende Biografie über Wilhelm II., also den württembergischen König. Das heißt, die Monarchen sind untererforscht und die Frage, welche herrschaftliche Stellung sie innehatten, was es überhaupt für den Föderalismus in einem überaus föderalen Staat bedeutet, dass der Föderalismus eine eigene monarchische Figur besitzt, sich also auch personell repräsentieren kann, das stärkt ja den Föderalismus. Das sind Fragen, die immer noch nicht in extenso beantwortet worden sind. Also ich verspreche mir hiervon, dass die Forschung zum 19. Jahrhundert, zum Deutschen Kaiserreich und damit auch zur Rolle der Monarchie und des monarchischen Prinzips in der deutschen Geschichte einen neuen Schub erhält.
Da tut sich nochmal eine ganz andere, neue Dimension auch auf. Herr Giese, wir haben eben schon gehört, mal im Vergleich zu dem Bismarck-Denkmal in Hamburg, da geht es ja noch um Kolonialgeschichte. Also es geht hier in Stuttgart bei dem Denkmal um Wilhelm II. Nicht so um ein problematisches Feld Kolonial- oder NS-Geschichte, sondern es geht eigentlich um diese Darstellung dieses Bürgerkönigs, wie ihn viele empfinden. Und vor vielen Jahren hat ja der schwäbische Dichter Thaddäus Troll ihn auch mal benannt als Demokrat auf dem Bürgerthron. So, das sind so plakative Zuschreibungen, sage ich jetzt mal. Warum macht es Ihnen dann trotzdem Bauchschmerzen?
Also ich glaube schon, dass er auf jeden Fall eine Ausnahmefigur unter den deutschen Königen ist. Er ist auf jeden Fall sehr modern. Er ist auf jeden Fall tolerant, ist ein vielleicht gutes Wort. Ich glaube auch, dass er seine Rolle ganz gut findet als Landesvater, als Repräsentant, der vielleicht weniger König ist. Aber ein Demokrat ist er halt dann vielleicht doch auch nicht. Und liberal sind Bürger. Und ein Bürger ist er vielleicht auch nicht. Und wir haben so ein bisschen auch aus Wissenschaftlersicht das Problem mit dieser Überzeichnung in diesem Denkmal. Zu sagen, dass der erste Bürger dieser Stadt ein König ist. Der erste Bürger sind die Bürger selbst. Und das Stadtpalais und das Museum ist ein Ort für alle und nicht mehr die königliche Residenz. Wenn wir auch eine positive Figur haben, dass wir trotzdem fragen müssen, wo, an welcher Stelle steht er für uns heute? Ist er wirklich im Zentrum unserer Erinnerungskultur? Also ist das, was vor dem Stadtmuseum an der wichtigsten Stelle, Erinnerungsstelle der Stadt, sollte da ein König stehen oder nicht? Und wir sagen, wir finden nicht, dass da ein König stehen sollte, auch wenn er ganz großartig war. Wir wollen ihn nicht unbedingt diskreditieren, darum geht es nicht.
Sie haben eben betont, er ist kein Bürger. Jetzt kann man natürlich für dieses Denkmal sagen, das hat ja auch seine eigene Geschichte, sage ich jetzt mal, in dieser Stadt in Stuttgart, die Skulptur ist eben nicht von der Stadt und auch nicht vom damaligen OB Rommel initiiert worden, sondern das haben ja Stuttgarter Bürger selbst aufs Gleis gesetzt. Sie haben auch das Geld zusammengesammelt. Also man könnte ja sagen, von Bürgern für Bürger, ist das damit nicht ausreichend legitimiert?
Aus meiner Sicht nein. Zum Schluss ist der öffentliche Raum allen. Also wenn jetzt einfach nur 1000 Bürger beschließen, wir möchten gerne einen Mercedes-Benz in Gold auf den Platz aufstellen und nur dafür genug Geld spenden, kann das nicht die Legitimation sein, sondern es muss eine gemeinschaftliche Entscheidung sein. Und die Schwierigkeit, in der wir stecken, und da stecken wir als Museum, wenn man genauso will, drin wie in Hamburg, dass wir diese Prozesse noch nicht erprobt haben, noch nicht genau wissen, wie wir diese am besten führen, wie wir viele Menschen daran beteiligten, wie vielleicht auch zum Schluss eine Beschlusslage aussehen darf. Also sollte das der Senat beschließen in Hamburg oder der Gemeinderat in Stuttgart oder wie könnte man die Bürger an dem Prozess beteiligen? Und damit stecken wir natürlich in dem großen Feld der Partizipation, das gesamtgesellschaftlich ein großes Thema spielt, was jetzt auch die Erinnerungskultur erreicht und erreicht hat.
Stichwort Erinnerungskultur. Herr Lappenküpper, wenn ich daran denke, hier mal nach Stuttgart gucke, da gibt es einen Bismarckturm. Diese Bismarcktürme, die wurden ja damals auch von Bürgern finanziert und eben auch gestiftet, um das Gedenken an den ersten Reichskanzler wachzuhalten, der ja die Deutschen in eine nationale Einheit geführt hatte. Sind denn diese Türme für die Erinnerungskultur unproblematisch?
Sie sind genauso problematisch oder unproblematisch wie das Bismarck-Denkmal hier in Hamburg. Ich darf darauf hinweisen, dass es gerade in jüngster Zeit hier oben im hohen Norden zwei Kommunen gegeben hat oder gibt, die Bismarck-Türme mit erheblichem finanziellem Aufwand saniert haben und wiedereröffnet haben. Diese Türme stehen ja in der Tat für den Bismarck-Kult, der zum Mythos wird am Ende des 19. Jahrhunderts. Eine breite gesellschaftliche Bewegung hat sich hier nach dem Abgang Bismarcks von der politischen Bühne, von der Bühne der Macht und dann vor allen Dingen nach seinem Tode von 1898 entwickelt, um seinen Nachruhm zu sichern mit dieser unglaublichen Vielfalt und manifesten Art des Baus von Bismarck-Türmen, Bismarck-Säulen. Diese Türme stehen in der Tat für eine in der Gesellschaft zumindest breit vorhandene Mythisierung des Reichs, sogenannten Reichsgründers und Reichskanzlers, die aus meiner Sicht uns auch heute noch in gewisser Weise Aufgabe nicht nur zur Erforschung, sondern zur Erinnerung geben kann und sollte. Nicht zur Heroisierung, um Gottes Willen. Es geht nicht um das Feiern von Bismarck, sondern es geht um das Erinnern einer in der Tat ambivalenten Figur mit Licht und Schatten, aber ihn aus der Erinnerungskultur, aus dem gewissermaßen kollektiven Gedächtnis der Deutschen zu eliminieren, schien mir ein völlig falscher Weg.
Ich will da Herrn Lappenküpper auch beipflichten, aber noch vielleicht noch ein bisschen ausdifferenzieren, weil wir werden natürlich oft gefragt, auch als Verantwortlicher und Historiker, müssen denn jetzt alle Bismarck-Denkmäler weg und müssen wir sie nicht alle gleich behandeln und was ist mit Wilhelm dem Ersten? Und ich glaube, dass diese Fragestellung, die geht auch zum Schluss an den Dingen vorbei. Zum Schluss ist jedes Denkmal eine Chance für Erinnerung und eine Chance für Diskurs. Der Ort, wo es steht, ist entscheidend. Ein Bismarck-Denkmal in meiner Heimatstadt in Hanau steht es auf einer Verkehrsinsel. Ich glaube, das wird zum Schluss keinen interessieren und das wird auch noch die nächsten 200 Jahre dort stehen. Während es, wenn es vielleicht in dem Zentrum der Stadt ist, natürlich eine ganz andere Debatte entsteht. Und daraus entstehen eigene Chancen, eigene Debatten, eigene Diskurse, die es dann zu führen gilt.
Darf ich ganz kurz einhaken? Wir haben im Umgang mit der deutschen Geschichte nach 1945 schwierige, um nicht zu sagen schwierigste Pfade beschritten. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis die deutsche Öffentlichkeit, die deutsche Gesellschaft sich mit der deutschen Katastrophe so weit auseinandergesetzt hat, wie es notwendig war. Und eine Lehre aus diesen Debatten der 1960er, 70er, 80er Jahre sollte doch sein, dass wir uns auch den dunklen Seiten der Geschichte oder auch den ambivalenten Seiten der Geschichte stellen müssen. Wir brauchen die kritische Auseinandersetzung mit diesen Artefakten der deutschen Geschichte, der Denkmalsturz, das Auslöschen von Teilen der deutschen Geschichte, kann nur der falsche Weg sein, kann nur in die Irre führen.
Herr Professor Püther.
Ich möchte auf einen übergreifenden Aspekt hinweisen. Wir reden ja nicht ganz zufällig von Personen, von dem württembergischen König Wilhelm II., von dem preußischen Ministerpräsidenten und Reichskanzler und Außenminister Otto von Bismarck. Das heißt, dahinter steht, und das manifestiert sich in Denkmälern, der Versuch, Geschichte auf einen personellen Kern herunterzubrechen. Das hat Chancen und Risiken. Die Chancen liegen daran, dass der Öffentlichkeit damit ein einfacherer Zugang zum historischen Geschehen eröffnet wird. Und daran sehe ich auch gerade in der Debatte um den Stellenwert der Monarchie eine Chance, über die Person mehr über das System Monarchie zu erfahren. Denn dabei darf man natürlich nicht stehen bleiben. Wir dürfen Geschichte nicht personalisieren. Aber wenn wir es schaffen, über eine Debatte, die die Person ins Zentrum rückt, mehr zu erfahren, und zwar in der ganzen Ambivalenz, in der Ambiguität, in den Grautönen, darüber, wie ein politisches System beschaffen war, des Deutschen Kaiserreichs, das mit dem Obrigkeitsstaat nicht hinlänglich beschrieben ist. Denn wir haben eine enorme partizipatorische Aufwaltung der Gesellschaft. Wir haben 1912, 1907, 1903 Wahlbeteiligungen, von denen die heutigen Politiker nur träumen könnten, die weit über 80% liegen. Also noch einmal auf den Punkt gebracht, die Chance in dieser Konzentration auf die Person liegt darin, mehr über das System, das Herrschaft hervorbringt, zu erfahren. Und diese Chance sollten wir nicht ungenutzt lassen. Und wir verbauen uns diese Chancen, wenn wir in einen geschichtspolitischen Diskurs hineingeraten, der allein normativ geführt wird.
Dann lassen Sie uns doch mal einmal hinschauen, den Herrn Wilhelm II., ich sage jetzt extra Herrn, weil er sich ja betont bürgerlich gab. Sie schütteln gerade mit dem Kopf, Herr Giese, doch nicht so. Aber wenn man die Fotos von ihm sieht, da sieht man ihn im Anzug, immer als freundlichen Herrn mit Gehstock. Und es gibt, glaube ich, nur ein Foto von ihm, wenn ich da richtig informiert bin, in Uniform. Ist das richtig?
Ich glaube auch, dass das an der Frage vorbeigeht. Zum Schluss muss der König kein Bürger sein, um von uns erinnert zu werden oder nicht. Also das ist mir noch ganz wichtig, aber ich glaube, er führt natürlich ein adeliges Leben. Er geht jagen, er wohnt an Höfen, er wohnt in Residenzen und er geht auch spazieren mit seinen Hunden und er hat auch Hunde. Es ist immer so eine Mischform aus einer adeligen Form und aus einem bürgerlichen Leben und ich glaube gar nicht, dass das für uns so entscheidend ist. Es macht ihn aber auf jeden Fall unglaublich sympathisch und ich glaube, das ist doch auch ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf.
Da haben Sie völlig recht. Also ich habe das jetzt auch nur mal widerspiegeln wollen, wie er so dargestellt wird und wie er sich auch gerne selber sah eben. Deswegen wird er ja gerne auch als liberal und offen und bürgernah sozusagen tituliert. Die Frage ist eben, was heißt denn jetzt eigentlich liberal? Liberal verbindet man eigentlich mit einer freiheitlichen Bürgergesellschaft, mit Freiheitsrechten, die gebunden sind an Menschen- und Bürgerrechte. Wie sah das denn bei Wilhelm II. aus? Welche Vorstellung hatte er denn?
Also aus meiner Sicht, und das ist natürlich jetzt immer eine persönliche Meinung, ist liberal ein bürgerlich besetzter Begriff. Wilhelm II. Ist kein überzeugter Liberaler. Er ist nicht politisch liberal tätig, er ist auch nicht gesellschaftlich liberal tätig, aber er ist unglaublich tolerant. Und er versteht, dass Freiheitsrechte für die bürgerliche Gesellschaft wichtig sind. Dann kann man jetzt sagen, ist er liberal oder nicht, das ist eine schwierige Frage, aber er hat nichts mit der Liberalität von Matthias Erzberger zu tun, einem Zeitgenossen. Er nimmt nicht gegen den Kolonialismus Stellung, er ist nationalistisch, er ist auch natürlich flottenpolitisch engagiert, was ihm auch sozusagen aus meiner Sicht man moralisch nicht von heute diskreditieren sollte und darf. Aber er ist vielleicht nicht so liberal, wie wir das heute verstehen würden. Deswegen halte ich den Begriff für missverständlich und ich bezeichne ihn immer als sehr tolerant und damit kann ich zum Beispiel besser leben. Das kann man als spitzfindig dann erachten, aber für mich, glaube ich, damit beschreibt man besser, auch in Abgrenzung zu anderen.
Ja, der Begriff liberal ist, wenn man ihn als politischen Begriff betrachtet, natürlich ein Begriff, der viele Facetten in sich birgt. Lange Zeit war der Begriff für eine bestimmte politische Einstellung, die auch mit einer bestimmten parteipolitischen Ausrichtung verbunden war, ist vielleicht nicht der geeignete Begriff, um Wilhelm II. Zu erfassen. Ich möchte zunächst einmal hervorheben, was ihn auszeichnet und vielleicht gegenüber seinem preußischen Namensvetter. Das sind sozusagen parallele Regentschaften. Insofern lohnt es sich, die zu betrachten. Wilhelm II. Hat sich sehr stark als oberster Befehlshaber der Armee gesehen und hat sich nicht zuletzt auch militärisch nach außen durch Tragen der Uniform inszeniert. Das war dem württembergischen König wesensfremd. Das ist ganz wichtig. Allein durch seine Kleidung hat er sozusagen eine klar und deutliche Anzeige in die Öffentlichkeit gegeben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das andere, was ihn auszeichnet, ist sein Hang zum Kompromiss, den er vorgelebt hat. Württemberg ist ein Land, in dem die Kompromisskultur gedeiht. Dazu gehört zum Beispiel ein Aspekt, der ganz wichtig ist für das 19. Jahrhundert, frühe 20. Jahrhundert, konfessionellen Frieden zu stiften. Ein Historiker hat einmal davon gesprochen, dass das Deutsche Kaiserreich sozusagen ein zweites konfessionelles Zeitalter mit erheblichen Reibungen zwischen Protestanten und Katholiken hervorgebracht habe. Daran ist vieles richtig, weil der Kulturkampf und dessen Folgen in der Tat die konfessionellen Gegensätze verschärft haben. Auch und gerade in Preußen, wo Bismarck ein durchaus rabiater Kulturkämpfer war. In Württemberg hat es keinen Kulturkampf gegeben, auch deswegen, weil der württembergische König es verstanden hat, sowohl zum Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, damals nur Rottenburg, als zur evangelischen Landeskirche, die identisch war territorial mit dem Königreich Württemberg, ein hervorragendes Verhältnis aufzubauen. Der König als integrierende Figur der konfessionellen Frieden stiftet. Das ist ganz wichtig, die Integrationsaufgabe eines Monarchen. Während Wilhelm II. Eher polarisierte und auch in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus jemand war, der sich als Gegenstand für Skandale eignete, ist Wilhelm II. Jemand, der ein völlig skandalfreies Leben geführt hat. Das in einer Zeit, in der schon investigativen Journalismus gab und gerade Monarchen, weil sie sich in der Öffentlichkeit präsentierten, perfekt sich eigneten, um von den Medien durchleuchtet zu werden.
Welche politischen Akzente hat er denn gesetzt? Sie haben eben von Kompromisskultur gesprochen. Wie hat er das durchgesetzt auch? Wie hat er denn regiert und auch in Zusammenarbeit mit den Ministern beispielsweise?
In Württemberg hat man großen Wert darauf gelegt, bei der Auswahl des politischen Personals auch Katholiken eine Chance zu geben. Der am längsten regierende württembergische Ministerpräsident Hermann von Mitternacht war katholisch. Das wäre in einem überwiegend protestantischen Land anderer Provenienz undenkbar gewesen, dass der Ministerpräsident, dessen Auswahl ohne das Platze des Königs undenkbar wäre. Das sind also einige Akzente. Der König regiert ja nicht, zumindest nicht der württembergische König. Aber durch kluge Personalauswahl setzt er Akzente und diese Akzente hat der württembergische König gesetzt.
Ich will da auch noch mal ergänzen, man darf nicht dem Bild erliegen, dass wir einen regierenden König haben, um das noch mal stark zu machen. Wilhelm II., und das ist auch ganz richtig so, muss Personalentscheidungen absegnen und unterschreibt Gesetze. Macht die Queen heute zum Teil immer noch in England. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied zur konstitutionellen Monarchie in England. Aber stellen wir uns eher so einen repräsentativen Monarchen vor als eines Regierenden und dann sind wir viel richtiger bei Wilhelm II., was seine Leistung übrigens nicht schmälern muss. Und ich denke, er ist eine ganz starke Identifikationsfigur für dieses Württemberg und eine, die unglaublich positiv besetzt ist und vielleicht ist er, wenn man so jetzt einen demokratischen Begriff benutzen will, vielleicht ist er genau der richtige Staatspräsident.
Ich möchte einmal pointiert formulieren, Wilhelm II., württembergische König, war ein Klimakönig, insofern als ein politisches Klima, nur darum geht es, geschaffen hat, in dem Toleranz und Liberalität, diesen Begriff kann man glaube ich verwenden, Liberalität ist sozusagen eine Einstellung zu den Dingen. Es gibt keinen Freund-Feind-Gegensatz. Das sieht man daran, dass hier die sozialistische Bewegung, die in vielen Teilen des Reiches geächtet, ausgegrenzt und verfolgt wurde, Entfaltungsmöglichkeiten hatte wie in keiner anderen Stadt. Sodass also der führende Verleger der sozialdemokratischen Presse, Dietz, von Hamburg, ausgerechnet von Hamburg, nach Stuttgart zieht, um hier seine sozialdemokratischen Organe herauszugeben, weil hier ein Klima herrscht, in dem es möglich ist, Schriften, die woanders auf dem Index stehen, zu verlegen. Und das erklärt auch, warum hier der erste internationale Sozialistenkongress stattfindet. Das hängt mit dem Klima zusammen, also ein Klima, das auf Liberalität setzt. Und dafür ist Auro nicht zuletzt der württembergische König zuständig.
Wir haben über das Klima gesprochen. Da würde ich gerne an dieser Stelle den Blick einmal weiten wollen. Inwiefern lassen sich denn im Kaiserreich schon vielleicht auch frühe Tendenzen, Demokratisierungstendenzen erkennen?
Also es kann gar kein Zweifel bestehen, dass sich dieses deutsche Kaiserreich in dem letzten Quartal oder der letzten Viertel des 19. Jahrhunderts auf dem Weg zur Demokratie gemacht hat. Wir haben Elemente der Demokratisierung, wir haben den Weg in eine moderne Gesellschaft, die in ganz vielfältiger Weise, in facettenreicher Weise, gerade auch in den letzten Jahren von der wissenschaftlichen Forschung ausgeleuchtet worden ist. Wir müssen in dieser Debatte, wie ich allerdings finde, eine gewisse begriffliche Schärfe an den Tag legen. Denn allzu häufig wird Demokratie mit Demokratisierung identifiziert, et vice versa. Wir sprechen von Parlamentarisierung, wo es um den Reichstag geht. Dass das Deutsche Kaiserreich auf dem Weg in die Moderne war, ist unbestritten. Das haben zahlreiche neue Forschungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr eindrücklich und nachdrücklich herausgearbeitet. Das Kaiserreich bestand ja nicht nur aus Fürstentümern, sondern wir haben auch die Stadtstaaten. Wir haben also ganz vielfältige Elemente einer Demokratieentwicklung, einer Demokratisierung. Ganz konkret könnte man da eine lebendige politische Debattenkultur anführen. Etwas wie eine Fundamentalpolitisierung, die sich ausprägt. Wir haben den Aufstieg der Sozialdemokratie zur stärksten Partei oder Fraktion im Reichstag, trotz des Sozialistengesetzes. Wir haben also in der Tat fundamentale Demokratisierungstendenzen, die dann ja im Oktober 1918, also noch vor dem Zusammenbruch des Kaiserreiches, in eine Parlamentarisierung führte, allerdings zu einem Zeitpunkt, als es definitiv zu spät war. Das lange geltende Paradigma des Obrigkeitsstaates, und Herr Püther hat es an anderer Stelle schon einmal erwähnt, ist ganz gewiss mittlerweile von der Forschung und nicht nur von der Forschung, sondern auch in der öffentlichen Debatte als falsch gestempelt worden. Es ist eben, wie die Moderne insgesamt, ein janusköpfiges Phänomen. So wie die Moderne janusköpfig ist, war auch dieses Kaiserreich in vielfältiger Hinsicht mindestens ambivalent in seiner Ausprägung. Zu behaupten, es sei eben ausschließlich militaristisch, antisemitisch, obrigkeitsstaatlich, chauvinistisch geprägt, ist genauso verkehrt wie zu sagen, was in den letzten, in jüngsten Zeiten mitunter zu vermerken ist, dass wir es beim Deutschen Kaiserreich gewissermaßen schon von einer, oder dass wir dort schon von einer Quasi-Demokratie sprechen können. Das geht in der Tat zu weit, sondern es sind tatsächlich die Zwischentöne, die hier gelten müssen und die auch entsprechend herausgestellt werden müssten.
Ich würde da gerne zwei Dinge hinzufügen, was die Begrifflichkeit anbelangt. Zum Ersten, Monarchie und Demokratie sind kompatibel. Denn ansonsten würden die Niederlande, Belgien, Dänemark und Schweden, die es geschafft haben, in dieser Zeit den Sprung zu einer parlamentarischen Monarchie zu vollziehen, ja keine Demokratien sein. Das ist im Deutschen Kaiserreich nicht gelungen, erst 1918 im Oktober, worauf Professor Lappenküper hinwies. Aber es hat Tendenzen gegeben, dass das Parlament, und das ist entscheidend, zum Zentrum des politischen Willensbildungsprozesses wird. Und das bedeutet, die Regierung geht hervor, wie wir es heute gewohnt sind, aus dem Ergebnis von Wahlen. Das war bis 1918 nicht der Fall. Die Wahlen entschieden über die Zusammensetzung des gesetzgebenden Organes Reichstag, aber nicht darüber, wer nun regiert. Dieser qualitative Sprung hin zu einer parlamentarischen Monarchie, der ist nicht gelungen. Das ist wichtig zu betonen. Aber das ist mein zweiter Punkt. Der Reichstag ist mehr gewesen als nur ein Organ, das viele Gesetze beschlossen hat. Er ist auch ein Zentrum der politischen Kommunikation. Die großen politischen Debatten, die großen Fragen der deutschen Politik sind im Reichstag verhandelt worden. Und die gesamte deutsche Nation schaut auf den Reichstag. Das ist ganz wichtig. Und jetzt schlage ich ganz zum Schluss noch einen Bogen zu Württemberg. Denn im Reichstag wird auch eine bestimmte Debatten- und Redekultur antrainiert. Ein Parlament ist immer ein Ort der politischen Rede. Und hier ist Württemberg schon im frühen 19. Jahrhundert der Ort, an dem politische Reden erprobt werden. Das hängt auch damit zusammen, dass man hier sozusagen von der Predigerausbildung es gewohnt ist, bereits an sich an eine Öffentlichkeit zu wenden. Also Württemberg ist die Stadt des Buches und deswegen in besonderer Weise empfänglich für das gedruckte Wort, aber auch ein Nährboden, an dem das gesprochene Wort gedeihen kann. Das ist ganz wichtig, weil wir bereits in der Frankfurter Paulskirche, im ersten deutschen Nationalparlament 1848 bis 1849, ein solches Trainingslager haben. Und wenn wir auf diese Redekultur blicken, werden wir feststellen, dass im Reichstag Reden gehalten wurden, die an Qualität nicht zurückstehen hinter den Reden, die heute im Deutschen Bundestag gehalten werden.
Sie hören das SWR2-Forum, mehr Bürger als Monarch, wohin mit Schwabens letztem König, mit Torben Giese, Direktor des Stadtpalais-Museum für Stuttgart, mit Ulrich Lappenküper von der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichshof und Wolfram Püter, Historiker an der Universität Stuttgart. Wir haben jetzt diesen Wilhelm II. Aus Württemberg etwas näher skizziert und mir scheint, er taugt ja nur bedingt, um sozusagen für die deutsche Demokratiegeschichte vereinnahmt zu werden. Das zeigt ja eben auch die Diskussion um das Denkmal. Aber wie wollte oder wie könnte man denn eigentlich diese Tendenzen der Modernisierung, also auf die man sich vielleicht im positiven Sinne zurückbesinnen möchte, wie kann man die denn dann sichtbar machen?
Ich glaube, da stehen wir an dem Punkt, dass man sagen muss, was soll unsere Erinnerungskultur tun? Wo wollen wir denn hin? Und das sind die Fragen, die man jetzt zum einen gemeinsam bespricht und für die man auch als Kulturinstitution, die wir sind, eine Haltung entwickeln muss. Und die Frage ist genau, wenn man an die modernen Strukturen des Kaiserreichs erinnern will, will ich dann eher an einen Matthias Erzberger erinnern, zum Beispiel, den wir jetzt erinnert haben, oder an einen König. Wollen wir lieber an Hermann von Mitternach, der schon erwähnt ist, der praktisch überhaupt keine Erinnerungskulturelle Rolle überhaupt spielt, also ich glaube, die mit den meisten Württembergern umgeht, ist er eigentlich der Macher dieses Musterlindles oder können wir das dem König zuschreiben? Man darf diese Fragen auch zum Schluss nicht moralisieren, aber man muss sie, glaube ich, schon stellen, ob nicht dann, wenn man diese modernen Strukturen anschaut, kann König Wilhelm II. Ein wirklicher Akteur sein oder kann als Beispiel gelten, aber tut man denen da nicht Unrecht, die diese modernen Strukturen tatsächlich gemacht haben?
Die Fokussierung auf Wilhelm II. Von Württemberg sozusagen versperrt ja dann eben die Sicht auf diese ganzen liberalen Traditionen im Prinzip. So höre ich das bei Ihnen heraus. Und wir haben ja über Wilhelm II. Gesprochen, den Kaiser, und dass er die andere Seite darstellt. Er hat ja auch zum Beispiel dann immer das Parlament als Quasselbude oder auch als Reichsaffenhaus bezeichnet. Also merkt man schon keine Wertschätzung dieses Mitregierens. Das war für ihn sozusagen gar nicht vorstellbar. Aber trotzdem, wir haben gehört, es gibt erste Ansätze und man darf das einfach nicht aus dem Blick verlieren. Welche Möglichkeiten sehen Sie, Orte deutscher Demokratiegeschichte so im regionalen und lokalen Bereich sichtbar zu machen?
Es gibt ja auch eine Stiftung, die jetzt die Orte deutscher Demokratiegeschichte zum einen bestimmt und um diese Orte deutscher Demokratiegeschichte ein wohl noch nicht genau definiertes, größeres Ganzes, einen Mehrwert schafft. Da gibt es natürlich nicht zuletzt Stätten des Parlamentarismus. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, wir haben gerade in Süddeutschland, auch gerade in Württemberg, Baden und Bayern, das sind die progressiven Staaten, in denen im Deutschen Bund, so hieß es damals, zum ersten Mal Verfassungen etabliert werden, mit Billigung des Monarchen, der darin eine Chance der Integration erblickt. Da ist süddeutsche Avantgarde, auch Baden, Württemberg und Bayern. Also der Parlamentarismus ist älter als die Demokratie. Er ist nicht identisch mit der Demokratie, aber man kann sich eine Demokratie nicht ohne parlamentarische Willensbildungsprozesse vorstellen. Also mein Vorschlag wäre, stellen wir die Orte des Parlamentarismus in den Vordergrund. Da haben wir natürlich die Frankfurter Paulskirche. Aber wir haben auch den Reichstag, der in Berlin sozusagen das deutsche Zentralparlament ist. Und wir haben in Baden die Zweite Kammer und in Württemberg auch, also das Abgeordnetenhaus. Warum macht der Landtag des Landes Baden-Württemberg nicht von der Möglichkeit gebraucht, die Parlamentarismusgeschichte seiner Vorgängerinstitutionen in Karlsruhe und in Stuttgart, also im Großherzogtum Baden und im Königreich Württemberg, stärker ins Schaufenster zu stellen oder vielleicht einmal erforschen zu lassen. Das ist eine große Chance im Bereich der Parlamentarismusgeschichte, gerade der Einzelstaaten, das gilt auch für das preußische Abgeordnetenhaus im Übrigen, ist noch sehr viel zu erforschen und sehr viel zu heben. Damit man deutlich macht, das sind keine selbstgenügsamen Quasselbuden, wie der Zweite in der Tat mit seiner Verachtung für den Parlamentarismus gesagt hat, sondern sind Stätten des Diskurses, der Kommunikation, Knotenpunkte, in dem auch die sonst sich konfrontativ gegenüberstehenden politischen Parteien und zwar die Eliten dieser Parteien, erkennen, ich kann mit dem anderen reden, ich kann mit ihm argumentieren. Es gibt einen zivilisierenden Stil des Parlamentarismus, der Argumentation, des Austausches von Argumenten. Das wirkt erzieherisch und disziplinierend. Hier ist noch viel Forschungsarbeit zu leisten. Und wenn die Debatte um den König dazu führt, dass man sozusagen das parlamentarische Gegenstück, nämlich das Abgeordnetenhaus, auch stärker ins Blickfeld rückt, dann ist das, glaube ich, auch für eine Selbsterforschung der deutschen Demokratiegeschichte ein ganz wichtiger Schritt.
Würde es eigentlich auch aus Ihrer Sicht, Herr Giese, Sinn machen, dieses umstrittene Denkmal von Wilhelm II., also es geht ja eigentlich eher um den Platz, wo er aufgestellt wird, nicht das, um das Denkmal an sich, dieses Denkmal entsprechend zu kommentieren? Es gibt ja auch so Wege, die manchmal begangen werden, wenn es Streit um ein Denkmal gibt.
Das nennt man ja, also wir reden heute viel über kontextualisieren und kritisch kommentieren und ich bin da überhaupt nicht dagegen und man kann das sicherlich machen. Auf der anderen Seite glaube ich, wenn man jetzt für jedes Denkmal im öffentlichen Raum noch eine Ausstellung dazu machen muss, dann erzählt es vielleicht auch nicht mehr so viel, wie es erzählen sollte. Und dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich sehe dieses Denkmal ja auch nicht so problematisch unbedingt, dass man es kommentieren müsste. Man kann Wilhelm II. Als Bürger mit seinen Hunden darstellen. Ja, man kann das tun. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Und deswegen steht er ja auch, oder hat er bei uns im Garten gestanden, nur denke ich, es ist nicht das Wichtigste, an das wir uns erinnern sollten, im Zentrum der Erinnerungskultur einer Stadt, sondern das ist ein wichtiger Erinnerungsort von vielen, aber nicht der. Und ich glaube, wenn man das jetzt überträgt auf die nächsten oder auch auf die Bismarck-Denkmäler, die Bismarck-Statuen, die anderen Kaiserstatuen, die Denkmäler an Wilhelm I. von Preußen, da gibt es ja unzählige Relikte der Vergangenheit. Wenn wir die jetzt alle anfangen zu kommentieren, dann werden wir vielleicht auch wahnsinnig. Ich glaube, wir können auch mal aushalten, wenn da etwas steht, was vielleicht nicht moralisch einwandfrei ist, was wir als Relikt der Geschichte nehmen. Das ist ja ein wahrer Überrest, wenn man das so aus museologischer Sicht sieht. Aber es ist halt wichtig, natürlich auch diese Debatten zu führen an den Stellen, wo sie dann auch entstehen, wie jetzt in unserem Falle, wie auch in Hamburg. Und da kann es dann auch Sinn machen, zu kommentieren, einzuordnen, einzugreifen in das Denkmal, es künstlerisch zu erweitern. Da gibt es ja unzählige verschiedene Möglichkeiten, dann damit umzugehen. Und dabei gibt es dann aber auch wieder kein richtig und kein falsch, weil es zum Schluss ein erinnerungskultureller Prozess ist, bei dem es nicht so blöd, wie wir das manchmal als Historiker finden, nicht immer um historische Wahrheit geht, sondern um gesellschaftlichen Kompromiss und um Einigung. Und damit ist, glaube ich, viel umschrieben von dem, was wir in diesen Diskursen miteinander tun.
Auch um eine gesellschaftliche Wahrnehmung, die sich natürlich auch wieder ändern kann in 50 Jahren. Wir haben ja eben schon die kürzlich erst beschlossene Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte angesprochen. In diesem Zusammenhang hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nochmal betont, Freiheit und Demokratie stehen unter Druck. Und er hat angeregt, gibt es denn nicht Ereignisse oder Personen in der Demokratiegeschichte, die uns inspirieren? Deswegen eben diese Stiftung. Und das ist ja auch ein Anliegen der Bismarck-Stiftung. Herr Lappengüber, wie steht es denn eigentlich um die Erinnerung an die deutsche Freiheitsgeschichte?
Sie könnte besser dastehen. Auch ich sehe Freiheit und Demokratie unter Druck, weltweit, aber auch natürlich in der Bundesrepublik. Historische Errungenschaften wie Gewaltenteilung, Parlamentarismus und Rechtsstaatlichkeit werden immer wieder angefochten. Ich finde es daher ausgesprochen begrüßenswert, dass der Bund sich in seiner Kulturpolitik mit der Gründung der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte der Aufgabe annimmt, intensiver als bisher auf die Wurzeln unserer Demokratie- und Freiheitsgeschichte aufmerksam zu machen. Allerdings, dieses Ansinnen ist ja nicht wirklich neu, denn die Otto-von-Bismarck-Stiftung ist, nur um ein Beispiel zu nennen, seit 3 Jahren Mitglied mit den übrigen 5 Politiker-Gedenkstiftungen des Bundes, Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratiegeschichte, die dieser neuen Stiftung gewissermaßen die Blaupause gedient hat, einer Arbeitsgemeinschaft, die sich genau dieses wichtigen Aufgabenfeldes annimmt. Und das ist auch deshalb vonnöten, weil es, wie ich finde, um die Erinnerung an die deutsche Freiheitsgeschichte lange Zeit nicht wirklich gut bestellt war. Demokratie ist nichts auf ewig Errungenes, sondern etwas sehr Fragiles, das des steten Kampfes zu ihrer Bewahrung bedarf und deshalb benötigen wir mehr als diese eine Initiative, um auf die historischen Wurzeln der deutschen Demokratie aufmerksam zu machen, auf die Gefährdungen und auf die Notwendigkeit, um Demokratie zu kämpfen.
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, um das noch fortzusetzen, darauf hinzuweisen, dass die Demokratie und der Parlamentarismus in Deutschland kein sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführtes Exportprodukt, nicht zuletzt aus Amerikaner sind. Im 19. Jahrhundert, ich habe es bereits gesagt, ich möchte es noch einmal massiv unterstreichen, setzt in Deutschland wie in allen fortgeschrittenen Gesellschaften Europas ein Prozess der Konstitutionalisierung ein. Das heißt, die Monarchen teilen ihre Macht durch eine Verfassung. Durch das Parlament gibt es einen Anreiz zur Partizipation. Wir haben eine lebendige, immer stärker durchpolitisierte Gesellschaft mit einem enormen Politisierungsgrad. Das heißt, die Menschen nehmen Anteil am öffentlichen Geschehen. Wir haben im Deutschen Reich das demokratischste Wahlreich aller großen Staaten in Europa. Es war streng auf die Männer, das war damals üblich, aber immer durften alle Männer ab einem bestimmten Alter unabhängig von ihrem Einkommen wählen. Das hat es in Europa sonst nirgendwo gegeben, weil es immer Zensuswahlrecht, also Einschränkungen durch Besitz und Einkommen gab. Also das sind Dinge, an die zu erinnern sich lohnt, um zu zeigen, dass der Parlamentarismus und damit verbundene Prozesse der politischen Demokratisierung in Deutschland eine 200-jährige Geschichte haben. Und deswegen brauchen wir auch einen Blick auf das 19. Jahrhundert, das eben kein dunkles Zeitalter, wo vermeintlich Kasernenhof vorhanden war, wo man im Drillton in Uniform die anderen kommandiert hat. Das hat es auch gegeben, ohne Zweifel. Es gibt überaus problematische Züge. Es gibt einen Basismilitarismus. Wir haben erschreckende Züge von Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus. Aber um das Bild zu komplettieren und ohne, dass wir uns auf die Schulter klopfen, brauchen wir stärker denn je eine Rückbesinnung auf die parlamentarischen Traditionen, gerade im 19. Jahrhundert. Dann ist viel gewonnen.
Das war eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch mal eine Nachfrage stellen. Demokratie ist kein Selbstläufer. Kann denn eine solche demokratiegeschichtliche Erinnerungsarbeit tatsächlich einen Beitrag leisten, um unsere Demokratie zu stärken? Kann sie oder kann sie da eine Rolle spielen?
Also aus meiner Sicht, wenn ich ja, und sie muss es auch, demokratiegeschichtliche Erinnerungsarbeit kann einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie leisten. Die Betonung liegt auf kann und auf einen. Also sie kann es und es ist ein Beitrag zur Stärkung der Demokratie. Erinnerungsarbeit dient ja generell der kollektiven Selbstvergewisserung. Demokratiegeschichtliche Erinnerungsarbeit führt uns vor Augen, wie schwer der Weg der Deutschen zur Demokratie war. Und was wir verlieren würden, wenn es sie nicht mehr gäbe. Demokratie gelingt oder scheitert nicht auf dem Papier der Verfassung, sondern in der gesellschaftlichen Realität, hat Bundespräsident Steinmeier einmal gesagt. Und diese gesellschaftliche Realität beruht auf einem historischen Fundament, auf Tradition von Freiheit und Demokratie, wie auch auf der Erinnerung an die Abgründe der deutschen Geschichte. Meine Einschätzung von der Bedeutung der demokratiegeschichtlichen Erinnerungsarbeit fußt letztlich auf dem Glauben an die Vernunft. Sollte dieser Glaube allerdings trügen, könnten Demokratie und Freiheit in der Tat auf dem Spiel stehen.
Ich würde dem beipflichten. Ich glaube, dass Orte der Erinnerung, authentische Orte der Erinnerung, ein unglaublich starkes Potenzial haben, unsere Gesellschaft zu formen. Und das auf der einen Seite schrecklichste wie beste Beispiel dafür sind natürlich die Konzentrations- und Vernichtungslager und die Erinnerungskultur, die wir an diese, um diese und von diesen ausgehend als Bundesrepublik gebaut haben. Und ich glaube, das ist das, was ganz wichtig ist in dieser Arbeit ist. Demokratie ist nicht selbstverständlich. Sie ist nicht uns gegeben. Vielleicht kann das Beispiel in der Geschichte, dass sie verteidigt und erkämpft wurde, eben nur dieses Bewusstsein wecken, dass sie nicht selbstverständlich ist. Und damit wäre schon viel getan. Dass diese Orte jetzt sicherlich, wie soll ich sagen, unscheinbarer sind oder vielleicht ein bisschen profan, kann Stärke wie Schwäche zugleich sein. Da muss man konzeptionell darauf antworten. Aber das sind, glaube ich, alles Herausforderungen, die wir gehen können, müssen und sollen, die auch in Stuttgart ja gegangen werden können und auch in ganz, ganz vielen anderen Städten.
Mehr Bürger als Monarch. Wohin mit Schwabens letztem König? Das war das Thema heute im SWR2-Forum. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste, an Dr. Torben Giese, Direktor des Stadtpalais-Museum für Stuttgart, an Professor Dr. Ulrich Lappenküper, er ist Geschäftsführer der Otto-von-Bismarck-Stiftung in Friedrichshuh, und an Professor Dr. Wolfram Püter, Leiter der Abteilung für Neuere Geschichte an der Universität Stuttgart. Und erinnern möchte ich noch an die Ausstellung im Stuttgarter Stadtpalais. Wilhelm II., König von Württemberg. Ab morgen ist sie dann im Stuttgarter Stadtpalais zu sehen. Am Mikrofon war Silke Arning.